Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Wenn es um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft geht, steht ein bedeutender Arbeitgeber meist nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit, die Wohlfahrtsverbände. Allein die deutsche Caritas beschäftigt über eine Dreiviertelmillion Menschen. Mit Alexander Mauer, Vorstand des großen Regionalverbands Caritas Ruhr-Mitte, habe ich über die Anforderungen gesprochen, diese Institution auch ökonomisch zukunftsfähig zu machen. Mauer weist einerseits auf die Finanzierungsprobleme, speziell im Bereich der Pflege hin, ist andererseits aber zuversichtlich, mit mehr Selbstbewusstsein auch ausreichend jüngere Mitarbeitende zu gewinnen.
In der Pflege ist es so, da kann man, glaube ich, auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein rangehen oder man muss es sich erarbeiten. Denn es ist richtig, dass sehr viel Bedarf ist, aber der Markt ist auch sehr groß. Und das kann auch Ansporn sein, zu sagen, da müssen wir halt attraktiv sein und besser sein als andere. Da müssen wir eine Kultur und ein Klima der Zusammenarbeit, des Miteinanders entwickeln, dass man im Idealfall schon kurz- und mittelfristig an der Caritas als Arbeitgeber nicht mehr vorbeikommt, wenn man in der Pflege arbeitet, weil sich rumgesprochen hat. Die gehen vernünftig miteinander um, die gehen respektvoll miteinander um, da wird mehr gelacht. Und ich sage immer, es wird zu wenig gefeiert.
Ja, lieber Herr Mauer, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gern am Beispiel der Caritas auf die nicht zuletzt ja auch ökonomischen Herausforderungen der Wohlfahrtsorganisationen im Zuge der Transformation blicken. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte selten bei der Vorbereitung eines Podcastgesprächs so viele Aha-Erlebnisse wie dieses Mal. Warum? Mir war der Name Caritas als katholischer Wohlfahrtsverband zwar geläufig, aber von der Größe und auch vom Aufbau der Organisation hatte ich keine klare Vorstellung. Blenden wir jetzt einmal die internationale Seite aus. Sie sind in 120 Ländern ja auch aktiv. Blicken wir zunächst auf Deutschland insgesamt. Wie kann man den Aufbau erklären von einem Konzern? Kann man ja nicht sprechen.
Das hängt an mit der Unabhängigkeit von vielleicht drei großen Ebenen zusammen. Vielleicht gehe ich nochmal diesen einen Schritt zurück. Aus Ihrer Einleitung ging ja hervor, es hat viel auch mit Wirtschaft und Transformation zu tun. Und das ist der Ursprung von Caritas. Caritas ist ein Kind des Ruhrgebiets. Caritas wurde 1897 in Essen gegründet, als erster Orts-Caritas-Verband, der sich damals mit den Auswirkungen der Industrialisierung auseinandersetzte und dort die Angebote der katholischen Kirche bündeln wollte. Es war 1897, im Mai, glaube ich, und im November war es dann soweit, dass in Köln sich dann der Dachverband gründete. Aber der Orts-Caritas-Verband in Essen war die erste Caritas-Institution in Deutschland. Ich sagte eben drei Ebenen, so ist die Caritas verfasst. Es gibt den deutschen Caritas-Verband, der sitzt in Freiburg und der kümmert sich in starkem Maße um politische Gremienarten. Der sitzt am Tisch, wenn eine Rentenreform oder eine Pflegereform verhandelt wird. Der ist sehr in Berlin tätig, um Interessen aus der katholischen Wohlfahrt deutlich zu machen. Die nächste Ebene, unabhängig vom Deutschen Caritasverband, ist die Diözesanebene. Unser Diözesan-Caritasverband sitzt in Essen. Daran sieht man auch eine gewisse Nähe zur katholischen Kirche, dass die regionale Zugehörigkeit sich an Bistumsgrenzen orientiert. Da kann man auch erkennen, dass es reichere und etwas ärmere Bistümer gibt. Essen gehört sicherlich als das Jüngste auch zu den Ärmeren. Das schlägt sich auch bei uns manchmal nieder. Aber dieser Verband ist für uns zum Beispiel Berater, Ideengeber. Wir buchen bei denen Dienstleistungen und Services, zum Beispiel wenn es darum geht, uns auf Verhandlungen mit Kostenträgern vorzubereiten. Aber auch diese Ebene ist von uns ein Stück weit unabhängig. Mit uns bezeichne ich den Caritasverband Ruhr-Mitte, bei dem wir hier in Bochum sitzen, zeichnet aber auch alle weiteren Ortscaritasverbände im Ruhrgebiet aus, die dann, nicht im Ruhrgebiet, im Bundesgebiet, die dann zu den jeweiligen Diözesen gehören. Alle drei Ebenen sind voneinander unabhängig. Sie eint, dass es ein Markenzeichen gibt, das Flammenkreuz mit dem Schriftzug Caritas, darunter das bekannteste Markenzeichen in der deutschen Wohlfahrt.
Diese Ebenen sind voneinander unabhängig, spielen aber sozusagen zusammen, müssen auch in gewisser Weise koordiniert werden. Und dabei ist ja interessant, wie viele Mitarbeitende die Caritas hat.
Ja, 3 Millionen, deutschlandweit.
Ich glaube, also, das würde niemand vermuten, der es vorher nicht irgendwo mal gehört hat. Ja.
Wenn man es ganz rechtlich ganz genau sieht, sind wir zum Beispiel als Ortscaritasverband Arbeitgeber. Wir zählen jetzt einfach mal unsere Arbeitnehmer hinzu und dann kommen wir halt bundesweit auf die 750.000. Dann kommen doch mal 50.000 Auszubildende hinzu. Es sind 25.000 Einrichtungen, die diese Mitarbeitenden beschäftigen. Davon ist eine Vielzahl sehr klein, weniger als 50 Mitarbeitende. Auf der anderen Seite gibt es wenige ganz große, zu denen wir gehören, die dann auch 90% des Gesamtumsatzes der Caritas ausmachen.
Und wie viele Menschen, Kunden möchte ich jetzt nicht sagen, wie viele Menschen profitieren jährlich von der Caritas?
Also wir gehen davon aus, dass wir ungefähr über 13 Millionen Menschen leben.
Das ist ja für Deutschland schon eine sehr, sehr hohe Quote. Deswegen ist ja auch wichtig, dass Sie Ihre Leistungen nachhaltig finanzieren können. Und darauf wollte ich jetzt genau kommen, nämlich welche Finanzierungsquellen der Caritas zur Verfügung stehen. Nähe zur Kirche auf der einen Seite, aber ich nehme an, dass der kirchliche Zuschuss gar nicht mal den Löwenanteil ausmacht.
Nein, im Gegenteil. Also aus Kirchensteuermitteln kommen, wenn man auf die bundesweite Organisation schaut, im Schnitt ungefähr 2% Kirchensteuermittel vom Gesamtetat. Bei uns ist es etwas mehr, fast das Doppelte, was daran liegt, dass wir eine ganze Menge fragmentierter, kleinerer, freiwilliger Dienste übernehmen, die dann durch Kirchensteuermittel bezuschusst werden. Und so sind es bei uns 3,8%.
Und jetzt mal konkret auf Ruhr-Mitte geschaut. Hier tragen Sie ja auch die Verantwortung. Wie viele Menschen sind hier tätig und wie hoch ist da der Umsatz?
Also wir haben 800 hauptamtliche Mitarbeitenden. Das sind die Einrichtungen des Caritas-Verbandes und zweier GmbH, die in der Vergangenheit gegründet worden sind, die aber einmal zu 100 und einmal zu 96% zum Verband gehören. Ein Gesamtumsatz 45 bis 48 Millionen Euro.
Ja, das ist doch ein ganzer Batzen auch. Sie werden nicht verschont geblieben sein, ganz im Gegenteil, von den Kostensteigerungen, die wir überall erleben. Könnten Sie so ein bisschen skizzieren, in welchen Bereichen bzw. bei welchen Einrichtungen Sie die stärksten Kostensteigerungen beobachten?
Ja, also wir haben über alles im Verband knapp 85% Personalkosten. So, und da ist natürlich dann der Einfluss auch der größte. Wir haben natürlich auch Sachkostensteigerungen, inflationsbedingt, und die auch jeder mitbekommt. In unseren Einrichtungen verwenden wir genauso Lebensmittel. Und wenn die durch die Decke gehen, dann haben wir damit auch entsprechende Probleme mit diesen Kostensteigerungen. Aber die Personalkosten machen den Löwenanteil aus. Und die sind in den letzten 2 Jahren um 12,6% gestiegen. Also eine zweistellige prozentuale Größe, das ist schon außergewöhnlich. Das hängt natürlich in starkem Maße daran, dass wir einerseits im AVR, Allgemeine Vertragsregel der Caritas, unterwegs sind, einem, glaube ich, als sehr gut klassifizierten Tarifsystem, welches einerseits an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes angehängt ist, aber insbesondere mit dem Schwerpunkt auch der Berücksichtigung der Pflege, wo ja auch die Öffentlichkeit sehr danach gerufen hat, dass Pflege besser bezahlt werden müsse, doch wirklich erhebliche und für so einen Dienstgeber auch geradezu dramatische Kostensteigerungen mit sich gebracht hat, die man teilweise nur zeitlich verzögert, wenn überhaupt, von den Kostenträgern kompensiert bekommt. Und so eine zeitliche Verzögerung, die kann bei so einem Etat schon also erheblich die Stimmung
verändern. Also kann man sagen, bei allem, was Gesundheit, damit auch Pflege ausmacht, sind vor allen Dingen die Kostensteigerungen? Oder?
Nein, also die gehen über den gesamten AVR. Ja. Unsere Sozialarbeiter, unsere Verwaltungskräfte profitieren in gleichem Maße von den prozentualen Steigerungen. Wir haben Sockelbeträge eingeführt, dass also Mindestlohnsteigerungen vereinbart wurden. Die treffen insbesondere die niedrigen Einkommensgruppen. Das ist ja auch wünschenswert und so gewollt. Also insbesondere im Bereich der Ungelernten, der Hilfskräfte ist dieses signifikant und sorgt dann dafür, weil wir davon auch eine ganze Menge beschäftigen, dass der prozentuale Anteil dort natürlich noch wesentlich höher ist und dann zu so einem hohen Mittel führt.
Ja. Ja, wie geht man dann mit den Zusatzbelastungen um? Also Sie haben ja, um effizient zu sein, in den letzten Jahren auch da und dort schon versucht einzusparen. Aber kann man noch weiter sparen oder denken Sie auch darüber nach, bestimmte Angebote, die es jetzt noch gibt, schlichtweg einzustellen?
Ja, also wir sind ein Verband, Caritas Ruhr Mitte ist hervorgegangen aus eigentlich zwei Verschmelzungen vor 15 Jahren. Caritas Verband Wattenscheid und Caritas Verband Bochum. Zu Bochum und Wattenscheid, das ist ja überraschend. Und im Jahr 2022 ist der Caritas Verband Ennepe Ruhr hinzugekommen. Kleinerer, aber für uns sehr wertvoller Verband, der über Hattingen bis nach Schwelm schaut und dort Angebote für die Gesellschaft macht. In allen Verbänden ist nie geprasst worden. Es ist also immer sparsam gelebt worden. Aber es ist das, was verdient worden ist, auch nicht notwendigerweise direkt wieder reinvestiert worden. Man hat Geld zurückgelegt mit den besten Ansprüchen, den besten Ideen für schlechte Zeiten. Nun sind die schlechten Zeiten da. Und wir sehen, dass das, was wir dann heute investieren müssen, wenn wir es damals gemacht hätten, das nur einen Bruchteil gekostet hätte. Und das ist natürlich immer dann die Kehrseite. Auf der einen Seite profitieren wir davon, dass wir eine gewisse Resilienz haben, weil uns auch in zwei schwierigen Jahren die Liquidität nicht abhandengekommen ist. Aber wir haben auch unsere Altenheime, Altenpflegeheime, unsere sonstigen stationären Einrichtungen, aber auch die Fahrzeugflotte der ambulanten Pflege, die natürlich elektrisch fahren soll, immer wieder abzudaten. Und das stellt einen schon vor besondere Herausforderungen, weil es nicht nur der Gesetz- und Verordnungsgeber ist, der dann sagt, nein, wir müssen den Brandschutz noch ein bisschen besser machen, wir müssen noch mal gucken, wie die Lüftung ist und warum habt ihr eigentlich in Riebke nie einen Fettabscheider in der Küche gehabt, das wollen wir aber dringend sehen. Das muss man auf der einen Seite machen, aber wir wollen auch zukunftsgerichtet agieren. Und da kann ich nicht außer Acht lassen, dass sich die Bedürfnisse der Mitarbeitenden verändert haben, auch unserer Klienten. Ich komme heute nicht mehr mit einem Büro in einen Besprechungsraum aus den 50er Jahren mit geschenkten Büromöbeln, die schon durch drei Hände gegangen sind, aus. Und das kann auch nicht mehr der Anspruch eines ernstzunehmenden Wohlfahrtsunternehmens sein. Ja. Wir sind auch ein Unternehmen und wir sind auch ein Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden einen vernünftigen Arbeitsplatz anbieten muss. Und das ist alles letztendlich zu tun, neben den Nachhaltigkeitsherausforderungen, die wir haben, dass wir eine Photovoltaik aufs Dach bringen wollen, dass wir Häuser isolieren wollen. Da sind Sie, wenn Sie ein gemeinnütziger Verband sind, nicht besonders gut gefördert, wie das zum Beispiel man sich das vielleicht wünschen oder vorstellen könnte. Das müssen wir aus Erträgen finanzieren, die uns gar nicht zugestanden sind.
Können Sie den Investitionsbedarf so ein bisschen vielleicht für Ihren Bereich beziffern? Erste Frage und zweite Frage von dem, was jetzt auch in diesem Infrastrukturfonds aufgelegt wird. Ist es der Caritas in irgendeiner Weise möglich, davon zu profitieren?
Kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt noch nicht beantworten. Wir haben uns in den letzten Jahren Jahren mit wachsendem Detaillierungsgrad mit unseren dringlichsten Liegenschaften befasst. Mhm. Da kommen Sie bei einem Beratungszentrum, wo Sie über Fachleistungsstunden refinanziert sind, also für die Arbeit, die unsere Kolleginnen und Kollegen dort, zum Beispiel in der Beratung von Kindern, Jugendlichen oder Familien leisten, über ihre Stundenwerte refinanziert. Da wird vorausgesetzt, dass sie dort eine vernünftige Räumlichkeit haben. So, wenn die aber seit 1975 unverändert steht und sie ein solches Areal mit einer Fläche, mit all diesen Diensten von 3.500 Quadratmetern bespielen, dann kommen sie schnell auf einen beinahe zweistelligen Millionenbetrag, den sie da investieren müssen. Das ist eine große Herausforderung, die wird über eine klassische Finanzierung, dass man damit zur Bank geht und sagt, hört mal zu, ihr wollt uns nicht bei unserer tollen sozialen Arbeit mit ein bisschen Geld und Kredit helfen. Da kriegen einem die Herzen nicht gerade zu. Deshalb denken wir halt auch über andere Modelle nach, dass wir uns vielleicht auch, haben wir nicht vieles von, aber an solchen Stellen vielleicht auch von der Eigentumsposition trennen müssen, um dann jemanden zu finden, der es für uns renoviert, auf unseren Zustand bringt und die es dann möglicherweise zurückmieten. Mhm.
Kommen wir mal nach der Ausgabenseite auf die Einnahmenseite. Wie stabil und verlässlich sind die Einnahmen? Ich könnte mir vorstellen, dass sich einerseits das, was wir in Deutschland generell beobachten, also 2 Jahre Rezession, zum anderen möglicherweise aber auch die nachlassende Zahl der Kirchenmitglieder negativ auswirken.
Naja, Kirchenmitglieder hatten wir eben schon beim Kirchensteueranteil. Merkt man es nicht so direkt. Ja. Der absolute Betrag ist nennenswert, aber prozentual in
unserem macht ja nicht so viel aus.
Die Kirchenaustritte sind für mich eher ein Zeichen dafür, wie sich Gesellschaft allgemein verändert. Es gibt eine Kirchenstudie aus dem vorvergangenen Jahr, glaube ich, im letzten Jahr 2025 veröffentlicht, die zeigt ein ganz interessantes Paradox, das uns an vielen Stellen begegnet. Die Menschen haben große Probleme mit der Institution Kirche, teilweise aus sehr gut nachvollziehbaren persönlichen Gründen, manchmal aus für mich zumindest etwas weniger nachvollziehbaren kollektiven Gründen. Aber aus dem, was einzelne sogenannte angebliche Würdenträger sich erlaubt haben, ist jeder auch nur für mich nachvollziehbar, wenn er damit ein Problem hat. Aber auf der einen Seite treten die Menschen aus der Kirche aus auf der anderen Seite schreiben sie der Institution und denen, die im Umfeld der Kirche sich bewegen, so wie die Caritas, schreiben sie denen ein Stammbuch, ihr müsst aber unbedingt die sozialen Dienste weiter tun. Denn ohne diese Leistungen würde die Gesellschaft schlechter dastehen. Das ist in der Analyse sicherlich korrekt. Aber aus dem Bereich kommt an Freiwilligkeit sicherlich nicht das, was an Kirchensteueraufkommen zurückkommt. Also ansonsten, die lässt sich verlässlich planen. Also es ist absolut vielschichtig. Und jeder Kostenträger, wir haben sehr viele Kostenträger auf kommunaler Ebene, auf Ebene des Landschaftsverbandes, Land Nordrhein-Westfalen, teilweise ist es vom Bund finanziert, manchmal wird es durchgereicht. Hochkomplex, jedes einzelne Verfahren hat seine eigenen Probleme und wenig Schönheit. Schönheit entsteht dann, wenn das Geld tatsächlich da ist. Der Weg bis dahin ist häufig lang und steinig und manchmal auch nicht ganz nachvollziehbar. Wir haben also zum Beispiel Kostenträger, die zahlen die Höhe der Beträge verlässlich und planbar. Das ist schön, aber plötzlich ein halbes Jahr später. Und man weiß nicht so richtig, warum. Andere Kostenträger brauchen teilweise Jahre, um Kostenbescheide zu erstellen. Das ist zum Beispiel in der Altenpflege, in der stationären Altenpflege notwendig. Da sind die Kosten so aufgeteilt, dass Pflegekassen einen Teil zahlt, einen Teil zahlt der Bewohner in der Altenpflegeeinrichtung und die dann wiederum teilt sich auf nach Pflege und Unterkunft und nach den Investitionen, also quasi wie die Mietkosten und dem der Umrechnung dessen, was wir als Träger bezahlt haben. So, und da kommt es vor, dass wir 16 Monate darauf warten, dass der Landschaftsverband sagt, ja, die Kosten, die ihr uns im November letzten Jahres eingereicht habt, die dürft ihr jetzt einziehen. Eines der Probleme ist dann, dass ein Viertel unserer Bewohner da gar nicht mehr lebt. Und dann laufen sie mal den Erben hinterher, wenn sie dann nach anderthalb Jahren kommen, wie offen dann die Herzen sind, diese offene Rechnung dann noch zu bezahlen. Wenn die Bewohner dann über Pflegewohngeld oder Sozialhilfeempfänger im weiteren Sinne waren, dann kann man relativ sicher sein, dass man das Geld bekommt. Dann zahlt aber das kommunale Sozialamt. Aber wann? Das ist dann wieder offen.
Das betraf also das Abrechnen über verschiedene Kostenträger. Wie hat sich denn das Spendenverhalten in den letzten Jahren entwickelt?
Das Spendenaufkommen ist relativ stabil, liegt bei uns ungefähr bei 1% des Gesamtetats.
Ja.
Ich glaube, dass da wesentlich mehr geht und auch für die Zukunft gehen muss, wenn wir tätig bleiben wollen. Das setzt aber voraus, dass auch wir lernen und unser Fundraising zum Beispiel professionalisieren. Die Menschen haben, glaube ich, zu Recht einen Anspruch darauf, dass man ihnen möglichst präzise beschreibt, wofür sie spenden, so wie es in der Vergangenheit war, wovon wir profitiert haben, dass uns auch mal eine Erbschaft zufiel. Das ist nicht, womit wir planen können. Mhm. Und auf so viel Sand möchte ich das Gebäude Caritas dann für die Zukunft auch nicht errichten.
Mhm.
Aber es hat vielleicht nochmal ergänzend, aber eine Veränderung hat es trotzdem gegeben. Wir sehen eher kleinere Beträge, aber von einer höheren Anzahl von Spendern. Das wiederum macht durchaus Hoffnung, dass man sagen kann, wir sind nicht in einem Abwärtstrend, dass die Menschen sich nicht mehr für das interessieren, grundsätzlich nicht für das interessieren, was wir tun. Das ist immer, hat auch immer einen motivatorischen Teil. Und wir haben jetzt in unserer Auswertung vom letzten Jahr geschaut, dass wir knapp 700 Individualspender hatten für unsere Caritas. Das finde ich auf jeden Fall gut gemacht.
Ja. Angesichts der demografischen Entwicklung der Gesellschaft wird es, nehme ich mal an, zu einer, oder es zeichnet sich klar ab, zu einer steigenden Nachfrage nach im weitesten Sinne sozialen Dienstleistungen kommen. Auf der anderen Seite haben wir gerade gesagt, es gibt diese Ausgabeneinnahmenschere. Wie stellen Sie sich vor diesem Hintergrund darauf ein?
Also die demografische Entwicklung beeinflusst uns natürlich insbesondere im Bereich der Pflege.
Ja.
Und sich auf die Zukunft der Pflege einzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es herrscht ein breiter Konsens, dass es in dem Bereich ein weiter so nie geben kann.
Ja.
Wir haben ein nicht voll umfänglich, keine Vollkasko in der Pflege, so wie es in der Krankenpflege ist. So ist es auch nicht angelegt. Aber es gibt einen Bedarf für so etwas.
Einen großen Bedarf.
Und wir sehen heute bereits, dass die Eigenanteile, die Bewohner in alten Pflegeheimen mitbringen müssen, 3.000 Euro deutlich überschreiten.
Ja.
Kann sich denn das noch leisten? Auf der einen Seite fast keiner. Deshalb muss die Kommune eintreten heute.
Ja.
Da können wir, wie eben schon mal erwähnt, relativ sicher sein, dass wir unser Geld bekommen, auch wenn die Pflegesätze erst rückwirkend Monate später umgesetzt werden. Aber wir wissen halt auch nicht, wann das Geld kommt. Also sich darauf einzustellen, auf das heutige System, können wir dadurch tun, dass wir unsere Kosten transparent darstellen und jedem, auch dem Kostenträger, sowohl den Kassen als auch dem Landschaftsverband detailliert nachweisen, wo unser Geld bleibt, dass wir es eben nicht wegspülen, sondern dass es bei unseren Bewohnern ankommt. Aber dieses System wird nicht halten, denn wir werden eine zunehmende Anzahl von Pflegebedürftigen haben. Das ist der Demografie eben geschuldet. Und ob die Politik dabei bleiben kann, wie es momentan den Anschein hat, dass man sozial nachvollziehbar die häusliche Pflege in besonderer Art und Weise privilegiert und fördert, und eher beklagt, dass die stationäre Pflege doch im Vergleich so viel teurer ist und sich die keiner leisten kann, dann ist das auf der einen Seite trifft es zu. Das ist objektiv auch nicht wegzureden. Aber wir kommen auch mit häuslicher Pflege an unsere Grenzen. Das kann man daran sehen, dass nur wenn man Geld in Familien gibt, es nicht notwendigerweise in dem Maße bei den zu Pflegenden ankommt. Das erkennen wir an der Verweildauer unserer neuen Bewohnenden in den Altenheimen. Sie kommen einfach wesentlich später in ihrem Leben und vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr so lang in der Einrichtung bis zum Tod ist. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wenn der Zustand sich entsprechend verschlechtert, ist es auch eine Frage, wo ist das Geld für den zu Pflegenden am besten angelegt. Mhm. Und auf der anderen Seite werden wir halt auch eine größere Anzahl haben. Nach 2030 fehlen hier in Bochum eine zweistellige Anzahl an stationären Altenpflegeeinrichtungen, die keiner unter den gegebenen Umständen errichten wird. Mhm. Das ist also auch eine Frage, wie gehen wir mit Komfort um? Wir haben in den letzten Jahren massiv Doppelzimmer abgebaut zugunsten von einer Einzelbettunterbringung, die auch nach dem Wohn- und Teilhabegesetz normiert und vorgegeben ist. Aber eine andere Möglichkeit, wenn keine Neubauten entstehen, als wieder auch auf Mehrfachunterbringung zurückzugehen, im langen Rennen sehe ich nicht. Also was kann ich heute strategisch tun? Jedenfalls nicht wahllos Doppelzimmer bei Einzelzimmern zu bauen.
Aber das ist schon ein gewaltiger gesellschaftlicher Sprengstoff, weil manche können sich auch eine sehr teure Pflege leisten. Nicht viele, aber manche. Und ganz viele eben nicht. Und ich weiß nicht, da sind Sie aber näher dran, ob die Politik so diesen sozialen Sprengstoff erkannt hat oder selbst wenn sie ihn erkannt hat, bereit ist, wirklich was dagegen zu tun.
Na, ich glaube, der soziale Sprengstoff, der entsteht auf kommunaler Ebene. Denn wie ich schon sagte, wir haben heute keine Zweiklassengesellschaft. Heute kommt man mehr oder weniger einkommensunabhängig in eine stationäre Altenpflegeeinrichtung. Und wenn man sie sich selber nicht leisten kann, dann zahlt die Stadt. Nur deren Anteil und das, was sie absolut leisten muss, der Eurobetrag, der aus dem Stadthaushalt kommt, der wächst. Und die Stadt hat aber auch noch andere Aufgaben, der Daseinsvorsorge zu erfüllen. Und irgendwann werden wir den sozialen Sprengstoff haben zwischen der Jugendhilfe und den Kitas und den OGSen, die ihren Rechtsanspruch umgesetzt haben wollen. Und dann nämlich auch noch eine Suchthilfe und eine Obdachlosenhilfe unterstützen. Wo soll das Geld herkommen? Und da lauert durchaus einiges an Sprengstoff und das bedarf einer Klärung und vor allen Dingen darf es nicht zu einer Ausspielung dieser unterschiedlichen, gleichwichtigen Themen kommen. Hm.
Ebenfalls mit der demografischen Entwicklung hängt ja das Thema Mitarbeitende zusammen. Haben Sie derzeit noch ausreichend Möglichkeiten, hauptberuflich Mitarbeitende zu finden? Und wie entwickelt sich die Zahl der freiwillig bzw. ehrenamtlich Tätigen?
Also, wir haben auch Probleme, berufliche zu finden, in dem einen Bereich mehr, in dem anderen Bereich weniger. Das trifft uns der Arbeitsmarkt und die Situation dort in gleichem Maße. In der Altenpflege ist es knapp, sowohl bei Hilfs- als auch bei Fachkräften. Es ist in der Erziehung, in den Kitas, in den offenen Ganztagsschulen knapp. Es ist in der sozialen Arbeit schwierig, Menschen zu finden aus unterschiedlichsten Gründen. Auf der einen Seite haben wir es mit sehr viel Projektfinanzierung zu tun, das heißt potenziell prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir stellen die Kolleginnen und Kollegen an, die sind aber nur refinanziert für 2 Jahre, wenn es gut läuft, auch mal für 4 Jahre. So, und danach müssen die wissen, okay, die haben einen Vertrag bei uns. Aber wir sind die ganze Zeit schon auf der Suche nach der nächsten Anschlussfinanzierung. Das ist also etwas, was diesen Beruf allgemein nicht so übermäßig attraktiv macht. In der Pflege ist es so, da kann man, glaube ich, auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein rangehen oder man muss es sich erarbeiten. Denn es ist richtig, dass sehr viel Bedarf ist, aber der Markt ist auch sehr groß. Und das kann auch Ansporn sein, zu sagen, da müssen wir halt attraktiv sein und besser sein als andere. Da müssen wir eine Kultur und ein Klima der Zusammenarbeit, des Miteinanders entwickeln, dass man im Idealfall schon kurz- und mittelfristig an der Caritas als Arbeitgeber nicht mehr vorbeikommt, wenn man in der Pflege arbeitet, weil sich rumgesprochen hat, die gehen vernünftig miteinander um, die gehen respektvoll miteinander um, da wird mehr gelacht. Und ich sage immer, es wird zu wenig gefeiert.
in dem Zusammenhang erstaunliche Aussage, aber nachvollziehbar, so würde ich sagen. Dann kommen wir aber beim Stichwort Feiern auch auf die jungen Menschen. Und Sie haben jetzt im Januar eine Jahreskampagne gestartet. Zusammen geht was. Caritas verbindet Generationen, das ist das Motto. Wie begeisterungsfähig ist die jüngere Generation für das Mittun im Wohlfahrtssektor?
Das ist, muss man, glaube ich, tatsächlich sehr differenziert sehen. Und ich glaube, das unterscheidet sich in der Analyse schon zwischen den hauptberuflichen Festangestellten, Teilzeitangestellten, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und zum Beispiel den Ehrenamtlichen. Mhm. Also es gibt kein Abziehbild eines Mitglieds einer Generation Z oder einer Boomer-Generation. Aber es gibt schon Verhaltensweisen, die man statistisch unterscheiden kann. Mhm. Die jüngeren Generationen sind anspruchsvoller in dem Bereich, wie sie zu einer Arbeit hingeführt werden. Die möchten sehr viele Erklärungen über die Sinnhaftigkeit haben. Und
Entschuldigung, da können Sie doch eigentlich punkten, oder? Im Gegensatz vielleicht zu anderen Unternehmen. Also Sinnvermittlung, das liegt doch bei Ihnen eigentlich auf der Hand.
Ja, ich meinte jetzt eher die Sinnvermittlung, warum es Sinn ergibt, am Freitagmorgen und am Montagmittag zur Arbeit zu gehen. Natürlich haben wir anderen Arbeitgebern gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Ich sag auch, rufe das ganz gerne in die Runde. Wir sollten uns alle glücklich schätzen, weil es keine andere Branche gibt, die in so starkem Maße in der Lage ist, das so stark zu beeinflussen, was man durch seine Arbeit zurückbekommt. Das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, dieses Freundlichsein und dieses Lächeln ist immer gut investiert, weil es nirgendwo so unmittelbar fruchtbar zurückkommt. Aber der Anspruch der etwas Jüngeren, wie gesagt, ich möchte hier auch nicht in Wäschung verfallen, endet eben nicht allein mit dieser etwas eher globalen Sinnhaftigkeit des Tuns im Grundsatz, sondern bezeichnet halt auch die Qualität von Arbeitsplätzen und deren Wahlmöglichkeit. Weil die natürlich sagen, so, ich kann mir das jetzt überlegen, ob ich ein bisschen mehr verdienen will, dann gehe ich zu einem Privaten, der vielleicht im langen Rennen über die Altersversorgung nicht unbedingt so punkten kann, aber mir hier ein höheres Bruttogehalt anbietet. Oder ich habe das Versprechen, dass ich ein schöneres Büro habe. Es ist in der Pflege zwischenzeitlich bei Anbietern möglich gewesen, dass man einen Dienstwagen geboten bekam. Das gehen wir und können wir nicht mitnehmen. Ich glaube auch, dass das am Ende kurzfristige Phänomene sind, von denen man auch langfristig nicht profitieren kann. Ich glaube, das Aufgefangensein in einem Team und in einer größeren Gemeinschaft ist das, was am Ende zählt. Und das sieht dann ein Stück weit auch die Menschen aus, die dann gut zueinander passen. Und das im Ergebnis führt wiederum dazu, dass wir auch so viele Kollegen haben, auf die wir uns in den höheren Altersgruppen verlassen können, weil sie, wir haben hier letztens den 46. Betriebszugehörigkeit gefeiert. Das kommt hier und da mal vor, aber bei uns kommt das relativ regelmäßig. Ja, die Leute bleiben gerne dabei.
Kommen wir vielleicht nochmal alles zusammenfassend zu der Frage, was sind die stärksten Transformationsthemen aktuell bei Ihnen und welche Rolle spielt das, was man ja in ganz vielen anderen Branchen eben als Disruptionstreiber schon erlebt, nämlich Digitalisierung und KI?
Wir müssen uns digitalisieren. Immer weiter. Wir haben uns auf den Weg gemacht in einzelnen Bereichen. Die gibt's aber auch nicht umsonst. Und deshalb ist auch da die Möglichkeit budgetiert. Es mangelt da also niemals am Willen, sondern teilweise an den Möglichkeiten, dieses technisch umzusetzen, hardwaremäßig, auch was die Fähigkeiten und Kapazitäten der Organisation anbelangt, sind das natürlich Menschen, die man auch finden und bezahlen können muss. Und das unterliegt dem allgemeinen Sparzwang, weil eben diese Kosten nicht refinanziert sind und an Spenden und Geldsteuern nicht genug zur Verfügung steht, dort halt in einem Maße wie vielleicht ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen Taktgeber zu sein und schnell zu sein. KI ist ja nochmal etwas anderes. Wenn ich jetzt auch da wieder zum Beispiel in Dokumentationspflichten, die jedes Jahr mehr und nicht weniger werden, schaue, da kann uns eine digitale Klienten- oder Patientenakte helfen. Da sind wir auf dem Weg. Aber eine KI wird dann spannend, wie ich die befinde. Das kann wiederum zwei besondere Effekte haben. Auf der einen Seite kann es die Qualität verbessern. Wenn ich die Menschen habe, die in der Lage sind, dieses auch zu kontrollieren, was eine KI auswirft, und die haben wir, dann wird die Qualität der Dokumentation besser. Und wenn ich zum Beispiel in der Pflege, in der Patientenakte gucke, wo wir sehr viel mit Nicht-Muttersprachlern unterwegs sind, da hilft uns eine KI in der Spracherkennung, Dinge, die beim Bewohnenden im Zimmer, in der Pflege dokumentiert werden müssen, durch die Spracherkennung diese direkt in der digitalen Akte abzulegen, an der richtigen Stelle und in der Dokumentationssprache, die also möglicherweise eine etwas holprige Aussprache oder auch einen etwas holprigen Satzbau damit nivellieren, dass auch der Nächste, der mit dieser Akte arbeitet, perfekt vorbereitet ist auf die Pflege, die er dort zu leisten hat.
Also das hat einen Einfluss, aber was sind noch große Transformationstreiber?
Wir kommen mit einem kirchennahen Unternehmen aus den 60er, 70er, 80er Jahren nicht ins nächste Jahrzehnt. Das bedeutet, wir sind permanent dazu aufgefordert, uns der Rotation, man kann ja mit Geschwindigkeit schon gar nicht mehr groß kommen, der Veränderung, diese nicht auszublenden, sondern diese möglichst mitzugehen, und insbesondere in den Bereichen von Dokumentation, also alles, was Verwaltung anbelangt, möglichst effizient und schlank zu werden. Wenn ich eben über Finanzierung gesprochen habe, die an vielen Punkten schwierig wird und auch aufzeigen wollte und das auch ernsthaft meine, dass es an vielen Stellen auch vielleicht zu Unrecht weniger wird, was zur Verfügung steht, so heißt das nicht, dass nicht auch wir unseren Teil beitragen müssen. So, und das heißt, insbesondere effizienter zu werden, schlanker werden, glaube ich, können wir kaum, weil wir nicht Mitarbeitende haben, die keinen ausgefüllten Arbeitstag haben. Aber die können mehr schaffen, wenn sie nicht Dinge an der einen Stelle im Verband montags erfinden und an der anderen Stelle des Verbandes wird am Freitag genau das Gleiche erfunden. Und beides hat 2 Stunden gedauert. So. Wenn wir uns da besser vernetzen, wenn wir unsere Verwaltungsabläufe harmonisieren, dann sind wir nicht nur schlanker und effizienter, sondern wir lösen auch ein zweites Problem. Wir können das besser vertreten. Damit wird die Organisation resilienter. Wir haben im Caritasverband Ruhr-Mitte ein tolles Asset, das ist unsere Vielfalt. Die hat aber natürlich auch die negative Seite, dass wir teilweise sehr kleine Einrichtungen haben, die auch sehr aufwendig verwaltet werden müssen. So, und wenn jeder sein eigenes Ding macht und einer in Urlaub geht und keinen Ersatz findet, dann wird vielleicht eine Rechnung 4 Wochen zu spät geschrieben. Und dieses aufsummiert ist etwas, was man leicht verbessern kann, was aber nur dann funktioniert, wenn es vernünftig projektiert wird. Und die Summe der Veränderungsprojekte ergibt dann eine Transformation. Und in der befinden wir uns zum Beispiel gerade.
Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, wie immer am Schluss. Sie haben Jura studiert, später auch im organisationellen Management noch einen Master draufgesetzt. Was waren die Motivationen und gab es auch andere Interessen, sodass Sie auch Alternativen überdacht haben?
Also mein Vater war und ist Jurist und der hat mich allerdings da völlig in Ruhe gelassen. Das habe ich mir freiwillig überlegt und habe das dann auch entsprechend durchgezogen. Ich habe allerdings nach meinem Jurastudium doch eine ganze Zeit lang auch in ganz anderen Branchen gebraucht, um wirklich davon daraus Nutzen zu ziehen, was ich da nicht gelernt habe. Also da gehört ein ganzer Bereich des tiefen Durchatmens hinzu, bis das, was ich an Denkstruktur gelernt habe, zu meinem Nutzen machen konnte. Also insofern bin ich da sehr mit im Reinen, was ich da getan habe. Mein Großvater war Uhrmacher. Was mir so ein bisschen fehlt, und das mache ich durch Basteleien, ich bin also auch als Hausmeister in der Familie einsetzbar, das fehlt mir durchaus ein bisschen, und ich war immer von Tischlern und Schreinern fasziniert, weil die auch was Bleibendes schaffen. Also so ein Schrank, der hält halt mal 200 Jahre, wenn ich irgendwas...
Wenn er handwerklich wirklich gefertigt ist, ja.
Gut, aber heute vielleicht nicht mehr ganz so umgesehen, wobei die Fertigungsmethoden ja auch heute immer besser werden, aber ich meine natürlich das Handwerkliche, und das ist halt so ein Schriftsatz oder ein kleiner Vermerk, der wird schwerer haben, diese Zeit zu überdauern.
Später haben Sie in der Energiewirtschaft unter anderem gearbeitet. Welche Erfahrungen, die Sie dort gesammelt haben, sind heute noch für Sie nützlich?
Naja, da kann ich auch etwas flapsig sagen. Ich bin in der Energiewirtschaft gelandet, weil Aral aus Bochum kam und weil die Farben blau-weiß sind. Dass daraus 5 Jahre später, habe ich auch nicht sofort gemerkt, ein großer Glücksfall wurde, weil ein internationaler Player wie BP kam, der mir in vielerlei Hinsicht nicht nur der Karrieretür eröffnet hat, sondern auch wirklich meine Persönlichkeit maßgeblich beeinflusst hat. Denn durch die Arbeit in unterschiedlichsten Rollen mit unterschiedlichen Teams, in ganz unterschiedlichen Geografien, Nationen, Wirtschaftskulturen, habe ich genau deren Vielfalt kennengelernt und schätzen gelernt. Allein diese Vielfalt. Und die wiederum lehrt einen in starkem Maße Respekt und ein Stück weit Demut, weil man doch erkennt, dass so seltsam das Verhalten eines Gegenübers, und wenn es nur in der Wirtschaft, wenn es nur in der Verhandlung ist, erscheint, kann man doch zu dieser Grundeinstellung kommen. Ja, das hat schon irgendwo wahrscheinlich seinen Grund. Man muss sich dann nicht auf alles mit allem d'accord gehen, aber man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und dadurch konnte ich dann für mich auch feststellen, ob mir eher ein angloamerikanischer Weg der Entscheidungsfindung oder ein vielleicht niederländisch-israelischer näher ist.
Und was war dann die stärkste Motivation, für die Caritas zu arbeiten? Oder ist es auch jetzt noch?
Ja, Sie werden auch an der Antwort jetzt feststellen, dass ich nicht immer der Schnellste bin. Auch das hat einen Moment gedauert, bis ich das so gut erklären konnte. Ich hatte ein gutes Bauchgefühl, dass das genau das Richtige in der Lebensphase für mich ist, dass ich in ein soziales Umfeld mit Menschen arbeiten wollte und ich auch zuversichtlich war, meine Erfahrungen dort gewinnbringend für beide Seiten einbringen zu können. Aber erst nach einer gewissen Zeit konnte ich das erst genauer artikulieren. Und heute würde ich sagen, es hat mit der Unmittelbarkeit zu tun, in der mein berufliches Tätigwerden sich auf die Veränderung, Klammer auf, Verbesserung, Klammer zu, von Lebensverhältnissen nicht nur meiner Mitarbeitenden, sondern auch im alltäglichen Leben der Menschen in der Gesellschaft auswirken kann.
Zwei Standardfragen am Schluss. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was meinen Sie, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Ich war gestern bei einem Berufsorientierungstag im neuen Gymnasium in Bochum und hatte da ganz spannende junge Leute aus der Jahrgangsstufe 11, die auch ein paar Fragen gestellt haben. Und da haben wir so ein bisschen das herausgearbeitet, was für ihre Studenten gleich im Maße gilt. Ich glaube, die Inhalte einer Ausbildung, auch eines Studiums, die verblassen in ihrer Wirksamkeit für den beruflichen Erfolg mit jedem weiteren Jahr. Ich glaube, ganz entscheidend ist, und das, was bleibt, ist der Nachweis, etwas geschafft zu haben. Etwas, was vielleicht auch zäh war, auch was vielleicht Eigenantrieb brauchte, was nicht so komfortabel war. Aber dieses durchgestanden zu haben, der Abschluss an sich, der macht für mich ein dickes Ausrufezeichen. Und wenn man dann noch in der Lage ist, mit offenem Geist durch die Welt zu gehen und auch durch einen Job, also eine gewisse Flexibilität damit an den Tag legt, nicht nur in der Analyse, sondern auch in dem, was ich daraus mache, dann ist das sicherlich eine gute Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Und wenn ich noch einmal auf die vorherige Frage zurückgehen kann, das, was mich an der israelischen Wirtschaftskultur besonders fasziniert hat, das ist die Fähigkeit der Menschen dort, natürlich getrieben von der geografischen und politischen Lage, mit unglaublich wenig Rucksack in Entscheidungen zu gehen und diese Entscheidungen zu treffen. Und die fragen sich nicht den ganzen Tag, was habe ich denn gestern und was haben meine Vorfahren in der Situation gemacht, sondern die sagen, ich glaube, dass das jetzt das Richtige ist. Und die haben auch eine große Fehlertoleranz, denn die entscheiden sich natürlich auch nicht richtiger als andere. Die verbrauchen nur weniger Zeit. Und deshalb haben sie auch ihre Fehler, ihre falschen Entscheidungen schon dreimal korrigiert, während wir noch 100 Meter weiter hinten sind. Und wer diese Agilität hat, glaube ich, das ist ein großer Vorteil. Und das ist auf der anderen Seite, glaube ich, etwas, an dem wir in unserer Wirtschaftskultur in starkem Maße dran arbeiten müssen. Denn bei uns wird der das 13. Risk Assessment erfolgreich beschrieben hat, wird mehr gefeiert, als der tatsächlich erfolgreich war. Da wird maximal gesagt, oh, da hast du dir aber was getraut.
Und es kommt ja
ernsthaftes Feiern, das ist die nächste Frage.
Und es kommen ja auch viele Startups aus Israel, das hat ja auch seine Gründe, sicherlich. Ja, letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Transformation gesprochen. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Wenn es nicht nur ein Satz sein darf, sondern nach dem Gedankenstrich auch ein Gedanke kommt, dann wird mir vielleicht etwas einfallen. Also das Erste ist jetzt mal, Transformation ist notwendig. Period, kann man sagen. Transformation ist notwendig und sie gelingt, wenn sie die Aggregierung von durchdachten Change-Projekten ist und wenn jeder seine Rolle kennt und jeder daran mitarbeitet. Dafür ist gute Kommunikation die Basis. Sie werden keine Transformation, glaube ich, nicht erfolgreich durchstehen, wenn sie basisdemokratisch organisiert wird. Aber genauso wenig wird eine Transformation aus dem Elfenbeinturm gewinnen. Also brauchen Sie jede Ebene. Man muss den Abfahrtsbahnhof definieren, man muss den Zielbahnhof definieren und alle müssen ihre Rolle kennen. Und dann entsteht auch ein Momentum, was über das hinausgeht, was die Summe der Einzelleistungen ergibt. Und das kann dann auch weitertragen. Immer dabei ist ein einheitliches Verständnis, immer dabei ist Kultur. Selten geht eine Transformation, bezieht sich nur auf Prozesse, sondern sie verändert die Organisation, das Unternehmen und in den beiden Fällen, was uns dringend bevorsteht, auch die Gesellschaft grundlegend.
Dann, lieber Herr Maurer, ganz, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Und ich wiederhole mich, für mich ganz spannend, mal den Blick zu richten auf eine Institution, die man vom Namen her kennt, von der man aber viel zu wenig kennt. Ich habe heute viel gelernt, vielen Dank. Und wir haben gerade am Anfang auch mal ein paar Glocken im Hintergrund gehört, das war nicht bestellt, aber doch gar nicht gestört. Vielen Dank und alles Gute für Sie persönlich, aber auch für die Caritas.
Ich danke Ihnen.